Wir hören den für heute vorgesehenen Predigttext aus dem 1. Könige-Buch, Kapitel 8. Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Himmel und Erde, damit ist alles umschrieben, was es gibt. Und auch die größten Gegensätze sind damit eingefangen. Oben und unten, fern und nah, unendlich und begrenzt, fremd und vertraut, Himmel und Erde. Es gibt nur einen, der größer ist als das alles, der größer ist als das All, der alles umfasst und alles übertrifft, Gott. Es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Der Gott, der alles umfasst und dem nichts und niemand gleicht, ist buchstäblich unfassbar. Unfassbar. Sein Name, der hier genannt wird, Jahwe, der Herr, sagt die Lutherbibel, ich bin, der ich bin und sein werde. Ich bin für euch da als der, der ich mir vorbehalte zu sein. Und für Gott, da steht im Hebräischen das Wort Elohim, das ist ein Mehrzahlbegriff. Gott ist in sich die größte Fülle, die es überhaupt gibt. In einer Person die ganze Machtfülle. Er ist der Gott aller Machtfülle, der Allmächtige, seine Person, eine Vielheit in der Einheit, eben allumfassend, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind da inbegriffen, Elohim. Und als solcher, als dieser Elohim, der Gott der Machtfülle, ist er, das wird hier zweimal gesagt in den wenigen Versen, der Gott Israels. Das hat er entschieden. Niemand hat ihn zu dieser Entscheidung gebracht und niemand kann ihn von dieser Entscheidung abbringen. Er lässt sich von diesem Volk nicht trennen. Wenn man ihn suchen und finden will, muss man sich mit Israel beschäftigen. Diesem Volk hat er sich mitgeteilt. Und wenn man etwas von ihm ablesen und erkennen will, dann muss man das Volk Israel betrachten. Es ist Gottes Demonstrationsvolk. Was man von Gott wissen und empfangen kann, haben wir von dort. Und auch was der Mensch ist gegenüber Gott, erfahren wir von dort. Das heißt auch, wer dieses Volk und was ihm anvertraut ist, außer Acht lässt, der mag eine Menge religiöser Überzeugungen haben. Aber an dem einen wahren und unvergleichlichen Gott geht er vorbei. Und wer sich gegen dieses Volk stellt, stellt sich gegen den Gott der Bibel. Das gilt bis heute. Aber schauen wir zunächst noch einmal zurück auf das Jahr 960 vor Christus und damit auf 1. Könige 8. Dort weiht Salomo den Tempel ein nach 7 Jahren Bauzeit. Eines der damaligen Weltwunder. Salomo als weisester Mensch auf Erden, auch der größte Bauherr. Aber er lässt sich nicht selber vergöttern, wie so viele Könige, Kaiser und Diktaturen nach ihm. Er preist auch nicht sein Bauwerk, den Tempel, sondern Gott. Er staunt nicht über die menschlichen Leistungen, sondern den göttlichen Schöpfer. Er schwärmt nicht über Kunst und Architektur und Gold und Schönheit, sondern über die Herrlichkeit Gottes. Er betet im Grunde genommen schon so, wie Jesus es später gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Himmel und Erde sind die größten Gegensätze, aber das Gebet verbindet beide. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gott und Mensch sind die größten Gegensätze, aber das Wort Gottes verbindet beide. Und Salomo tut hier nichts anderes, als sich auf das Wort Gottes zu berufen und zu bitten, dass dieses Wort wahr wird und sich erfüllt. Und darum geht es beim Beten. Dazu breitet Salomo seine Hände zum Himmel aus, das ist die biblische Gebetshaltung. Heute würden wir sagen, wie eine Satellitenschüssel, so nach oben ausgerichtet, nach oben empfangsbereit. Und von oben erwarte ich alles und was dort kommt, das nehme ich und verarbeite ich. Und ich darf auch meine Anliegen nach oben senden. Kommunikation mit dem Himmel. Und genau dafür hat Salomo den Tempel gebaut. Da war nicht zuerst Versammlungsort der Gemeinde, wie es unsere Kirchen sind, sondern zunächst Stätte der Gegenwart Gottes. Kann das eigentlich sein? Nein, eigentlich nicht. Salomo weiß und bekennt das. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Und trotzdem hat dieser unfassbare Gott Jerusalem, Zion erwählt und speziell den Tempel, um dort auf eine Weise gegenwärtig zu sein, wie sonst nirgendwo auf der Erde. Vermutlich können wir uns das gar nicht vorstellen. Vor dem Gebet Salomos, die Verse vorher, wird berichtet, wie die Wolke der Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllt hat. Die Folge: niemand konnte dieses Haus betreten. Die Priester konnten ihren Dienst nicht verrichten. Wörtlich heißt es, sie konnten nicht Stand nehmen, um ihren Dienst zu tun. Das heißt, es hätte sie umgeworfen. Die Gegenwart Gottes hätte sie zu Boden gedrückt. Die Gegenwart des himmlischen Allerhöchsten ist, wenn überhaupt, auf der Erde nur in höchster homöopathischer Verdünnung auszuhalten. Ahnen wir, wer Gott ist? Oder vergöttern wir Irdisches? Wenn wir von Gott sprechen, dann müssen wir vom Himmel sprechen. Das hat Salomo verstanden, als er das prachtvollste Gebäude der Erde einweihte. Wenn schon der Himmel, von dem wir wissen, unendlich ist, unendlich groß und unendlich weit, dann müssen wir beachten, es gibt darüber hinaus noch weitere Himmel, von denen wir gar keine Vorstellung und Ahnung haben. Und auch die können Gott nicht fassen, geschweige denn ein Gebäude oder ein religiöses System. Oder die 3 Pfund graue Masse von der Dichte eines Weichkäses, auf die wir Menschen so stolz sind. Wenn wir von Gott sprechen, dann müssen wir vom Himmel sprechen. Und doch gibt es eben einen besonderen Ort, auf dem er auf der Erde besonders gegenwärtig war, und deshalb müssen wir vom Tempel sprechen. Er war ein Wunder, nicht nur als Bauwerk, sondern das größere Wunder war die Tatsache, dass dort Gottes Name, Gottes Gegenwart zu Hause war. Näher konnte man im Gebet Gott nicht sein. Und wenn man betete, dann betete man in Richtung Tempel oder in Richtung Jerusalem. Die ersten Christen taten das übrigens auch. Und die Juden tun es bis heute. Wobei Salomo bewusst ist, auch wenn wir in Richtung Tempel beten, Gott hört unsere Stimme vom Himmel her. Und das zieht sich wie ein Refrain durch das ganze Kapitel 8 dann, was dann noch kommt. Gott, du möchtest vom Himmel her hören, im Himmel hören, wenn wir beten. Aber zwischen dem Himmel und dem Tempel in Jerusalem gab es eine besondere Verbindung. Die Bibel weiß übrigens etwas von einem himmlischen Original des Tempels. Das Original war und ist also im Himmel, das sagt das Alte wie das Neue Testament. Und Gottes Tempel auf der Erde kann bestenfalls ein Modellnachbau des himmlischen Originals sein. Im Tempel kamen tatsächlich Himmel und Erde zusammen. Übrigens ist auch der hebräische Name für Jerusalem, Jerusalem, ein Mehrzahlbegriff. Es ist nur Mehrzahl. Es gibt also wenigstens 2 Jerusalems. Genau das sagt die Bibel. Ein irdisches und ein himmlisches. Also zwischen dem Himmel und Jerusalem gibt es eine besondere Verbindung. Es ist Gottes erwählte Stadt auf der Erde, die eine besondere Beziehung zum Himmel hat. Und deshalb ist diese Stadt auf der Erde so umkämpft. Genau deshalb. Nun ist Jerusalem für uns recht weit weg. Uns geht auch nicht nur um Jerusalem und den Tempel und in diesem Zusammenhang um den Himmel. Wenn wir von Gott und dem Himmel sprechen, dann müssen wir allgemein und zuerst über Gottes Wort sprechen. Und genau das tut Salomo ja hier. Er bezieht sich auf Gottes Bund, auf das, was Gott versprochen und was er gesagt hat. Gottes Wort verbindet also den Himmel und die Erde. Gottes Wort zeigt uns zum Beispiel auch sein Wesen. Salomo spricht hier von Gottes Barmherzigkeit. Andere übersetzen Güte oder Gnade. Chesed im Hebräischen, das ist die Großzügigkeit, die weit über das hinausgeht, was an Freundschaft und Zuwendung erwartet werden kann. Und so ist Gott. Und deshalb sollten wir nicht nur über ihn sprechen oder von Gott, sondern eben vor allem mit ihm. Und das tut Salomo ja hier, er betet. Und unser Beten, wenn es angemessen und richtig sein soll, dann kann es nur Echo auf Gottes Wort sein. Echo auf Gottes Wort. Und so werden wir mit hineingenommen in das, was durch Gottes Wort geschieht. Lass dein Wort wahr werden, betet er. Möge es sich als zuverlässig erweisen. Möge es sich bewahrheiten. Aus diesem hebräischen Wort, was da steht, bewahrheiten, zuverlässig erweisen, kommt ein anderes hebräisches Wort, das wir kennen, nämlich Amen. Also Gott möge sein Wort bestätigen in unserem Leben. So sei es. Amen. Also es geht darum, dass sowohl Gott selbst als auch wir zu seinem Wort Amen sagen. Darum geht es beim Beten. Wir sagen Gott, es möge geschehen, was Gott sagt. Und das ist das Höchste und das Beste, was überhaupt geschehen kann in unserem Leben. Da kommt der Himmel auf die Erde. Das Gebet verbindet Himmel und Erde. Als Christen wissen wir nun, Gottes Wort kam durch Jesus auf die Erde. Es wurde in ihm Fleisch, wurde Mensch. Und deshalb müssen wir, wenn wir von Gott reden, von Jesus reden. Und was sagte er? Er sagte, dass sein Leib ein Tempel Gottes ist. Der irdische Tempel in Jerusalem wurde zweimal zerstört. Die Bibel sagt, er wird noch einmal gebaut werden, vielleicht schon bald. Es wird also noch einen dritten Tempel geben. Und Jesus sagte von seinem Leib, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Das ist interessant, 3 Tempel, 3 Tage bei Jesus, seinem Leib, dem Tempel. Und für aufrichten, den Tempel aufrichten, steht dasselbe Wort, was sonst im Neuen Testament für auferwecken steht. Also was wir im Tempel vorgebildet haben, konzentriert sich in Jesus noch viel stärker, in einzigartiger, einmaliger und erfüllender Weise. In ihm kommen Himmel und Erde tatsächlich zusammen. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes und wurde alles versöhnt, was auf Erden oder im Himmel ist. Das konnten die Opfer im Tempel nicht erreichen. Das konnte nur Jesus erreichen. Ich sagte, der originale Tempel war und ist im Himmel. Und Jesus war auch ursprünglich im Himmel bei Gott. Und er kam vom Himmel auf die Erde. Einige Zeit hielt er sich hier auf. Etwa 33 Jahre mit seinem irdischen Leib und dann 40 Tage mit seinem neuen Auferstehungsleib, in diesem wiedererrichteten, aufgerichteten, auferstandenen Tempel sozusagen. Und dann kehrte er wieder zu Gott im Himmel zurück, an seinen Originalort, an seinen Ursprungsort, und das feiern wir heute zur Himmelfahrt. Daran denken wir. Es gibt also durchaus eine Linie von dem Tempelgebet Salomos und dem Tempel überhaupt hin zu Jesus Christus und zur Himmelfahrt. In diesen 6 Versen des Predigttextes kommt 5-mal das Wort Himmel vor. Und im ganzen Kapitel 8, wo es um die Einweihung geht, 14-mal. Himmel und Erde umfassen alles, was es gibt, aber Gott ist noch größer. Himmel und Erde kamen zusammen im Tempel. Sie kommen zusammen in Gottes Wort. Sie finden zusammen im Gebet. Und sie sind vereint in Jesus Christus. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann gehören wir zum Himmel. Salomo breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit, die Gnade deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Wörtlicher, die vor deinem Angesicht einhergehen von ganzem Herzen. Die vor deinem Angesicht von ganzem Herzen ihren Lebensweg gehen. Die von ganzem Herzen vor deinem Angesicht ihren Lebenswandel, ihr Leben führen. Wenn der Himmel schon so unendlich groß ist und Gott noch größer, so dass der Himmel und aller Himmel ihn nicht fassen können, was wäre dann unser größtes Vorrecht? Und auch unsere größte und wichtigste Verpflichtung? Dass wir als Menschen auf der Erde, als Gottes Knechte oder man kann auch übersetzen als Gottes Diener, Beamte, Minister, Offiziere, als königliche Beauftragte, dass wir als Gottesdiener von ganzem Herzen unser Leben in seiner Gegenwart führen. Von ganzem Herzen unser Leben in seiner Gegenwart führen. Dann kommt auch in uns etwas von Himmel und Erde zusammen. Der Himmel, die Himmel in ihrer Vielzahl und erst recht Gott sind von uns nicht zu fassen. Sie sind unfassbar. Aber sie können uns erfassen. Und das ist das Größte, was auf der Erde geschehen kann. Und das bereitet uns schon auf den Himmel vor. Jetzt auf der Erde. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du großer Gott, den der Himmel und aller Himmel nicht fassen können. Es gibt nichts, was dir angemessen wäre. Alles in uns schweige und sich innigst vor dir beuge. Du großer Gott, den der Himmel und alle Himmel nicht fassen können. Du lässt dich herab, um unter Menschen gegenwärtig zu sein. Im Tempel, in deinem Wort, im Gebet, in Jesus Christus, im Heiligen Geist, im Heiligen Mahl, in deiner Gemeinde. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Du großer Gott, den der Himmel und alle Himmel nicht fassen können. Wer dich kennt, kann nichts anderes, als dir alle Ehre zu geben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre. Du großer Gott, den der Himmel und alle Himmel nicht fassen können, wer von dir erfasst ist, dem ist dein Wille das Höchste. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du großer Gott, den der Himmel und alle Himmel nicht fassen können. Auch die Sonne, der wir alles Leben verdanken, ist nur ein ganz kleines und schwaches Abbild von dir. Lass uns so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen.